Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Alle Tage. Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt, diesmal mit einem etwas anderen Start. Ich dachte tatsächlich, anhand der aktuellen Geschehnisse, die uns so umgeben, fand ich das passend, dieses Gedicht unserer heutigen Autorin als erstes vorzutragen, weil mich das sehr in diese Zeit, die wir gerade erleben, geworfen hat. Also wir sind da mittendrin, aber es ist natürlich wieder sehr bemerkenswert zu sehen, dass dieses Gedicht auch nach so langer Zeit noch aktuell ist. Und es stammt von unserer heutigen Autorin und das ist keine geringere als Ingeborg Bachmann. Vielen bekannt sicherlich durch den Bachmann-Preis, der in Klagenfurt, ihrem Geburtsort, verliehen wird. Und genau, da werden wir natürlich nachher auch noch mal kurz ein bisschen was zu sagen. Aber wie gesagt, um die soll es heute gehen. Und wir haben uns da ja heute so ein bisschen aufgeteilt, ne, Sarah?
Genau. Hallo, Marianne. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder zusammengefunden haben, nach gefühlt sehr langer Zeit. Ich weiß noch, also bei der letzten Aufnahme kam ich direkt vom See und war baden. Und heute habe ich erstmal die Wollstrümpfe ausgepackt bei einem Grad in Leipzig. Man denkt, das ist ein halbes Jahr her, aber nein, es ist die letzte Folge gewesen. Und heute freue ich mich sehr, was du uns über Ingeborg Bachmann erzählen wirst. Ich habe mich tatsächlich mit ihrem Roman beschäftigt. Vielleicht so viel erstmal vorweg. Es war für mich die schwierigste Autorin der gesamten Podcast-Zeit. Aber ich fand deinen Start gerade sehr schön. Schönes Gedicht. Der Held bleibt den Kämpfen fern oder so ähnlich, ne? War der eine Vers. Der hat sich mir direkt gerade sehr eingeprägt. Schön. Super. Ja, schöner Start. Ich bin, wie gesagt, gespannt, wie es weitergeht, was du erzählst uns, worauf du gestoßen bist, was du spannend fandst an ihr. Und genau, zum Roman kann ich gern später noch was sagen.
Genau, Sarah hat sich nämlich tatsächlich ihrem einzigen Roman auch gewidmet. Da werden wir nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ich bin eher auf die lyrische Seite der Ingeborg Bachmann eingegangen. Und wie wir das so machen, starte ich erstmal mit ihrem Leben. Und zwar, oder sag etwas zu ihrem Leben, was sie geführt hat. Und danach gehen wir auf ihr literarisches Werk ein. Ingeborg Bachmann wurde am 25. Juni 1926 als ältestes von drei Kindern des Lehrers und späteren Hauptschuldirektors Matthias Bachmann und seiner Frau Olga Bachmann in Klagenfurt geboren. Sie wuchs dort zunächst in einer Mietwohnung und dann in einem Reihenhaus auf. Und ihr Vater war schon früh NSDAP-Mitglied und wurde auch nach Kriegsende seines Amtes als Schuldirektor enthoben. Hier kann man auch schon sehen, den Einmarsch von Hitlers Truppen in Klagenfurt war für Bachmann schon damals sehr prägend, denn sie bezeichnet diesen Einmarsch in einem ihrer Werke als einen erschütternden Moment und es gab später auch Mutmaßungen über sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit. Ihre Mutter Olga stammte aus Heidenreichstein in Niederösterreich und ihr Vater aus einer Bauernfamilie im Kärntner Gaital, wo Bachmann auch oft ihre Ferien verbrachte. Sie schloss die Mädchenoberschule 1924 mit der Matura ab. Das ist bei uns das Abitur, ne? In Österreich heißt das Matura. Und belegte dann einen Abiturientenkurs an der Lehrerbildungsanstalt, den sie aber bei Kriegsende abbrach. Ingeborg Bachmann wollte zuerst Musikerin werden und komponierte als Jugendliche auch eigene Stücke. Aber wie gesagt, nach dem Abitur am Gymnasium in Klagenfurt studierte sie von 1945 in Graz, Innsbruck und Wien Philosophie, Psychologie und auch Germanistik. Hier promovierte sie 1950 sogar mit einer Dissertation über die kritische Aufnahme der Existenzialphilosophie Martin Heideggers. Dass sie auch musikalisch versiert war, das kommen wir später auch nochmal dazu, weil sie hat ja nicht nur Gedichte und Erzählungen geschrieben, sondern war auch im Bereich Hörspiel und musikalischen Stücken. Also sie hat auch Libretti zum Beispiel geschrieben, aktiv. Im Juli 1946 veröffentlichte sie in der Kärntner Illustrierten mit Die Fährte ihre erste Erzählung und im Winter 1950-51 reiste sie nach Paris und London und war nach einer Anstellung im Sekretariat der amerikanischen Besatzungsbehörde ab Herbst 51 zunächst als Scriptwriter und dann auch als Redakteurin bei dem Sender Rot-Weiß-Rot tätig. Wir werden auch sehen, dass Ingeborg Bachmann sowieso unheimlich viel unterwegs war. Also sie hat nie lange an einem Ort zugebracht oder gewohnt, was aber auch mit ihrer finanziellen Situation zu tun hatte, was ich auch wieder sehr bemerkenswert fand, weil das ist tatsächlich bei meiner Recherche nur an ganz wenigen Stellen erwähnt worden, dass sie auch finanziell echt auch immer zu kämpfen hatte als Lyrikerin, weil sie ja später auch wirklich nur als schreibende Persönlichkeit oder Lyrikerin beziehungsweise ja dann später Schriftstellerin von Erzählungen und Romanen gearbeitet hat. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Im Mai 1952 wurde Ingeborg Bachmann von Hans-Werner Richter zu einer Lesung bei der 10. Tagung der Gruppe 47 eingeladen. Zur Gruppe 47 kurz, wer es noch nicht gehört hat, das ist eine Schriftstellergruppe oder ein Schriftstellertreffen, zu denen Hans-Werner Richter von 1947 bis 1967 eingeladen hat. Insgesamt waren da Teilnehmende vertreten mit einer Anzahl von über 200 Leuten. Also da wurde viel gelesen und auch viel kritisiert. Und die Treffen dienten der gegenseitigen Kritik der vorgelesenen Texte und vor allem auch der Förderung junger und noch unbekannter Autoren. Das mal ganz kurz zu dieser Gruppe 47. Da habe ich euch auch einen Link mit in die Shownotes gelegt. Da könnt ihr euch gerne noch drüber belesen. Die Gruppe wurde auch kontrovers diskutiert und hat ihre ganz eigene Geschichte, die auch sehr spannend ist. Das würde aber, wie gesagt, jetzt hier zu weit führen. Aber da könnt ihr euch gerne mal drüber belesen. Ist sehr spannend, weil da sehr viele bekannte AutorInnen mit dazugehört haben, die da gelesen haben. Der Nachfolger dieser Gruppe 47, beziehungsweise im Stil dieser Lesung der Gruppe 47 und der auch Ad-hoc-Urteile durch Kritiker, die da, wie gesagt, sich auch zu äußerten, regte der Journalist und Buchautor Humbert Fink sowie der damalige Intendant des ORF-Landesstudios in Kärnten den Literaturwettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis an. Also es wird auch so als Nachfolger von dieser Gruppe 47 bezeichnet. Und ne, dieser ist ja unserer heutigen Autorin auch gewidmet. Für ihren ersten Gedichtband, Die gestundete Zeit, erhielt sie den Literaturpreis dieser genannten Gruppe 47 und 1954 machte eine Spiegeltitelgeschichte die Dichterin einem breiten Publikum bekannt. Und jetzt kommt was, wo ich so ein bisschen gestolpert bin, weil ich diese Formulierung, so ein bisschen schwierig fand. Und zwar wurde sie damit einem Publikum bekannt als dichtende Märchenprinzessin mit scharfem Intellekt.
Oh, wow. Ich dachte, du sagst jetzt als dichtende Märchenprinzessin mit funkelnder Krone.
Das wäre mir so als allerletztes zu ihr eingefallen. Also ich weiß nicht, haben die sich die Gedichte mal durchgelesen? Märchenprinzessin.
Wow.
Also das ist, vielleicht müsste man da noch mehr Kontext reinbringen, keine Ahnung. Aber vielleicht morbide Märchenprinzessin oder so, da wäre ich noch mitgegangen. Hm. Oder melancholische, wenn man es noch so ein bisschen pathetisch haben will. Aber dichtende Märchenprinzessin, da hat man ja erstmal was ganz anderes im Kopf. Und ja, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen dran gestört, aber gut, wurde damals gewonnen.
Märchenprinzessin hat so viel Disney, ne? Märchenprinzessin, da denkt man,
es ist anders konnotiert.
Komisch.
Das ist
okay.
Einfach total positiv. Ja. Und das hat ja auch immer so dieses Beschützenswerte, du musst gerettet werden, ne? Prinzessin-Ding. Das ist ja bei unserer Autorin absolut nicht der Fall. Ihre ungewöhnliche, starke dichterische Begabung bestätigte sie in ihrem zweiten Gedichtband Aufruf des großen Bären, der 1956 erschien. Ja, also wie schon erwähnt, sie hat halt nicht nur Gedichte geschrieben, sondern auch Hörspiele gemacht und komponiert. Und bald machte Ingeborg Bachmann mit mehreren stark beachteten Hörspielen auch von sich reden und in Zusammenhang mit dem Komponisten Hans-Werner Henze, zu dem sie auch eine Zeit lang eine Beziehung pflegte, bevor sie ihn dann für Max Frisch verließ, der nach Hensens Aussage auch anstrengender war als er selber, entstanden unter anderem das Hörspiel Die Zikaden von 1955 sowie Opernlibretti und ihr 1958 gesendetes Hörspiel Der gute Gott von Manhattan, welches auch als Buch erschien, wurde mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden 1959 ausgezeichnet. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Bachmann war ein prominentes Mitglied in der Literaturszene und pflegte dort auch freundschaftlichen Umgang mit vielen Kollegen und auch Kritikern und war unter anderem mit dem Wiener Literaturkritiker Hans Weigel, dem Dichter Paul Celan, wie gesagt Hans-Werner Henze, liiert. Die 1960er Jahre, in denen Bachmann zunächst in Berlin und dann wieder in Rom lebte, waren aber auch geprägt von einer Lebens- und Schaffenskrise. Hier wird gesagt, dass diese Ursache rückblickend vor allem der im März 63 endgültig vollzogenen Trennung vom Schweizer Schriftsteller Max Frisch gesehen wird, mit dem Bachmann eine sehr intensive Beziehung von 4 Jahren pflegte, die aber auch als sehr problematisch gesehen wird. Hier würde ich halt gern auch ein bisschen mit dir diskutieren. Liebe Leute, wir haben ja diese Folge so ein bisschen vorgezogen, weil vielleicht wissen einige von euch, dass jetzt, ich glaube, am 19. Oktober auch ein Film dazu rauskommt, in welchem es um die Beziehung zwischen Max Frisch und Ingeborg Bachmann geht. Wir beide wollen uns den auf jeden Fall noch anschauen. Ich wollte jetzt aber einfach mit der Podcast-Folge nicht länger warten. Das hat unter anderem auch den Grund, dass Ingeborg Bachmann in diesem Jahr am 17. Oktober ihren 50. Todestag hat. Und daher das auch ganz passend ist. Ich weiß halt nicht, ob man diese Schaffenskrise jetzt wirklich komplett in diesen Kontext mit Max Frisch stellen kann. Also wenn ihr da Literatur, also es gibt ja auch Literatur dazu. Ich, wie gesagt, habe mich jetzt mehr auf die Literatur, ihre Gedichte und du auf den Roman konzentriert. Aber ich weiß nicht, ich würde hier gerne so ein bisschen vorweggreifen, weil der Roman wird ja auch so ein bisschen als Autobiografie von ihr gesehen. Hast du da irgendwie was gefunden, was so, das so ein bisschen andeutet, dass ihre Schaffenskrise ihre Begründung in dieser toxischen Beziehung hat? Oder denkst du, dass das vielleicht auch noch andere Gründe hat?
Also ich denke schon, dass es auch noch andere Gründe hat. Ich bin jetzt da speziell nicht drauf gestoßen. Ich muss aber auch sagen, das sind dann so Interpretationsansätze, die mir oft irgendwie zu militant daherkommen. Wo ich immer denke, das ist so von außen eher drauf gedrückt, die Ansicht. Und da müsste man sie entweder selber fragen oder alles andere ist dann mehr oder weniger Spekulation. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich bei dem Roman wirklich diesmal nur auf das Textliche konzentriert. So. Von daher, nee, kann ich tatsächlich so jetzt gar keine fundierte Meinung dazu abgeben.
Ich würde den Film, den wir uns noch anschauen, so ein bisschen als Aufhänger nehmen, ja. um da vielleicht noch mal ein bisschen einzusteigen und dann mich da auch noch mal mit diesem Roman, den es da gibt, wo es direkt um die Beziehung zwischen Max Frisch und Ingeborg Bachmann geht. Mir hat das jetzt an der Stelle einfach zu weit geführt, weil mir es heute wichtig ist, auf ihr Werk einzugehen und ihr Leben als solches, um euch diese Autorin einfach erstmal vorzustellen, weil das ist, finde ich, immer so ein Name, den man immer überall schon mal gehört hat, aber mit dem man vielleicht nicht immer irgendwie direkt was anfangen kann oder wo man nicht direkt ein Werk vor Augen hat. Und deswegen war mir das an der Stelle erstmal wichtiger, als jetzt direkt auf diese Beziehung, die ja doch sehr oft, wenn ihr Name fällt, sofort mit lanciert wird. Und fand ich, ja, wie gesagt, da gibt es noch genug anderes, was sie gemacht hat, weil sie war ja in dieser kurzen Zeit, die sie gelebt hat, war so unheimlich produktiv und hat so viel gemacht, dass ich jetzt das wichtiger fand, erstmal darauf einzugehen. Aber ja, wie gesagt, die Beziehung zu Max Frisch ist sicherlich auch nochmal, da kann man, glaube ich, eine ganze Folge drum machen.
Ja, finde ich aber richtig, finde ich gut von dir. Das ist ja jetzt erstmal nur eine kleine Einführung und wer will, kann gerne bei den einzelnen Punkten tiefer einsteigen oder so, da gebe ich dir recht. Ja, finde ich gut.
Ja, wir diskutieren auch gerne mit euch, wenn ihr jetzt sagt, oh mein Gott, das kann ja gar nicht sein, dass ihr da jetzt nur so streift, dieses wichtige Thema. Und das hat sie doch komplett geprägt. Immer her mit der Kritik, ne?
Jawohl.
So, gehen wir erstmal weiter in ihrem Leben. Von 1963 bis 1965 lebte sie in Berlin und reiste von dort im Frühjahr 1964 nach Prag, Ägypten und in den Sudan. Ab Ende 65 verlegte sie ihren ständigen Wohnsitz nach Rom und 1973 folgte sie einer Einladung des Österreichischen Kulturinstituts in Warschau und besuchte unter anderem Auschwitz, Krakau und auch Breslau. Anfang April 1971 kam Bachmanns erster Roman Marlina heraus, der schon lange unter dem Titel Todesarten angekündigt worden war und den Bachmann selbst als geistige, imaginäre Autobiografie beziehungsweise als geistigen Prozess bezeichnet. Also ich habe, wie gesagt, in der einen Quelle stand, dass es eine geistige, imaginäre Autobiografie ist. In einem Interview hat sie selbst gesagt, dass sie es weniger als Biografie begreift oder als Autobiografie, sondern wirklich als eine Art geistigen Prozess. Deswegen habe ich hier beides erwähnt. Das Buch greift auch Motive und Elemente ihres Erzählbands, das 30. Jahr, auf, welcher ihre Schaffenskrise besiegelt und welcher unter anderem die weibliche Subjektivität in Spannungsverhältnissen von Liebe und Tod, Liebe als Wahnidee, den Verlust weiblicher Identität im Zirkel männlicher Macht als Thema in sich vereint. Und ja, was halt so ein bisschen morbide jetzt an der Stelle oder vorausschauend, möchte man fast sagen, daherkommt, finde ich, ist, dass diese Todesartentexte, die ja als dreiteiliger Zyklus angelegt waren, wovon dieses 30. Jahr der erste ist, dass es geplant war, dass diese Texte unter anderem davon erzählen, wie man auf unterschiedlichen Wege als Frau zu Tode kommt. Und es ist ja zu den anderen Teilen nicht mehr gekommen, denn Ingeborg Bachmann starb am 26. September 1973 und erlitt in ihrer römischen Wohnung einen Brandunfall, an dessen Folgen sie am 17. Oktober starb. Begraben ist sie allerdings auf dem Friedhof Klagenfurt an der Bichl. Ihr Tod hat natürlich die komplette Kulturszene wie auch die Öffentlichkeit erschüttert. Und was hier auch krass ist, dass es dann sogar zu Gerüchten kam und der Tod in zahlreichen Publikationen und auch Filmdokumentationen besprochen wurde und es unter anderem auch gemunkelt wurde, ob es sich um einen Mord handelt. Denn die These lautet, Bachmann sei durch Drogen- und Medikamentenmissbrauch in Abhängigkeit von dunklen römischen Kreisen geraten, die sie dann ermorden ließen. Das entbehrt aber jeglicher Grundlage. Also da konnten nie irgendwelche Beweise aufgedeckt werden oder ermittelt werden. Und deswegen hat sich das auch wieder zerschlagen. Und bis heute bleibt man dabei, dass sie an den Folgen dieser Verbrennung verstorben ist, die sie sich bei diesem Unfall zugezogen hat. Was auch zu sagen ist, dass sie Zeit ihres Lebens eine sehr große Abscheu vor der Neugier an ihrer eigenen Person hat. Sie hat unglaublich wenig über sich selbst preisgegeben. Sie hat über ihre Werke geredet, sie hat ihre Gedichte vorgetragen, aber sie hat das zum Beispiel nicht gemocht, über sich selbst zu reden und hat das sogar sehr deutlich auch dann kundgetan. Und da will ich mal hier mein schlaues Buch zu Rate ziehen, was ich öfter gerne zur Recherche nutze, unsere 100 Autorinnen in Porträts. Und da sagte sie, haltet Abstand von mir oder ich sterbe oder ich morde mich selber. So heißt es unter anderem in ihrer Erzählung das 30. Jahr. Und ja, also da wird es sehr klar ausgedrückt. Und bevor ich jetzt zu den Gedichten komme, die ich hier schon ansprach, würde ich, wie gesagt, mit dir gerne über ihren ersten und einzigen Roman lesen, dieser Marlina heißt, den ich jetzt kurz schon mal angerissen habe. Und ja, du hast gesagt, das war für dich jetzt der härteste Brocken in unserer Zeit. Es tut mir leid. Aber umso neugieriger bin ich jetzt natürlich, warum das so ist. Das ist ja auch spannend.
Genau, also das hat es auf jeden Fall für mich dieses Mal besonders spannend gemacht und bleibt mir auch auf jeden Fall noch lange in Erinnerung. Also von daher diesmal wirklich mal was ganz anderes für mich gewesen. Vielleicht ganz kurz noch, bevor ich mit dem Roman einsteige und was dazu erzähle. Die Gruppe 47, die Nachkriegsliteraturgruppe, die du angesprochen hast, in der sie auch Mitglied war. Dazu gibt's jetzt auch noch was Aktuelles, was ich die letzten Tage jetzt gesehen habe als Ankündigung. Und zwar von unserer sehr, sehr geschätzten Journalistin Nicole Seifert, die erste Folge Frauenliteratur, ihr Buch war da mehrfach Thema bei uns auch, wo sie die Rolle der Frauen in der Literatur von allen Seiten beleuchtet und ja, sehr spannend in ihrem Sachbuch Frauenliteratur abgehandelt hat. Und zwar gibt es da eine Ankündigung eines neuen Buches von ihr, was am 8. Februar erscheint. Und zwar geht es um die Autorinnen in der Gruppe 47. Ah. Also tatsächlich mal ganz spannend, eine ganz neue Perspektive auf die Nachkriegsliteraturgruppe. Man kennt Ilse Eichinger, Ingeborg Bachmann, glaube ich, als die zwei ja herausragenden Autorinnen, aber eben sonst nicht so viele. Und es gab wohl noch mehr und da bin ich auf jeden Fall super gespannt. Und jetzt genau, den Titel muss ich auf jeden Fall noch sagen, weil da habe ich tatsächlich sehr schmunzeln müssen. Halt dich fest, Marianne. Der Titel des Buches ist, Zitat, einige Herren sagten etwas dazu. Fand ich schon wieder so, so gut. Also auf das Buch von Nicole Seifert kann man sich im Februar dann freuen, wo es eben um die Autorinnen in der Gruppe 47 geht. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Genau.
Es ist total witzig, dass du das sagst, weil es ist ja auch so, in einem Interview hat sie ja erzählt, oder es gibt ein Zitat von ihr, wo sie über diese Gruppe 47 sagt, die sie eingeladen hat damals, da war sie ja 26 Jahre alt, ne? Nie waren Leute wunderlicher als diese Leute, die sich am nächsten Tag reihenweise aber nicht sehr ordentlich in einen Saal setzten. Es war dann auch so, dass sie, als sie eines ihrer Gedichte dann da vorgetragen hat, auch sehr aufgeregt war. Und danach hat es dann nochmal ein Mann vorgetragen.
Oh, wow, okay. Ja,
also ich weiß nicht, ich habe, also das wurde halt somit erwähnt in dieser Reportage über sie.
Ja, ja.
Und beziehungsweise das Zitat, das hat sie halt selber gesagt, ne, dass das so passiert ist.
Ja.
Wäre ich halt gern dabei gewesen, ob das jetzt wirklich was ist. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie so schlecht vorgetragen hat, dass das jetzt nötig war, das nochmal. Oder mich würde halt interessieren, haben die das bei allen so gemacht? Ja.
Ja, ja.
Ich werde da nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie auch ihre Poesie besprochen und wie die kritisiert worden ist, was dazu gesagt worden ist. Da habe ich mich auch sehr stark an unsere erste Folge erinnert gefühlt. Wie wird Literatur von Frauen besprochen? Wie wird Literatur von Männern besprochen? Und da konnte ich mir auch sehr schwer vorstellen, dass das, was über ihre Texte gesagt wurde, auch so im Kanon über männliche Literatur geäußert wird. Und da hat sie auch was sehr Schönes zu gesagt, aber da komme ich, wie gesagt, nachher, wenn wir uns über die Lyrik unterhalten, nochmal dazu. Aber ja, das ist ja super, das mit der Kommas, ist einige Herren super.
Ja, sehr schön, ja. Einige Herren sagten etwas dazu. Total toll, total toll. Ich freue mich drauf, genau.
Ja, klasse.
Okay, dann komme ich jetzt zum Roman. Ja, ich habe, als du mir verkündet hast, welche Autorin das jetzt sein wird in dieser Folge, habe ich mich richtig gefreut, weil das auch tatsächlich eine ist, an die ich mich bisher noch nie rangetraut habe, weil ich immer dachte, oh, wo fängt man da an? Ich würde sagen, sie ist schon ja mit unter den drei bekanntesten deutschsprachigen Autorinnen, würde ich schon so sagen. Für den einen die andere vielleicht auch Schullektüre gewesen. Bei mir war das jetzt nicht der Fall und sogar im Studium konnte ich mich da drum rummogeln. Also ich bin bis jetzt wirklich noch nie mit ihr näher in Berührung gekommen. Vielleicht das ein oder andere Gedicht, das einmal untergekommen ist oder eben, wie du sagst, vom renommierten Bachmann-Preis, der ja wirklich für jeden, der sich ein bisschen mit Literatur beschäftigt oder dafür interessiert, ja, ist einfach ein Begriff, ne? Aber das war schön, dass ich jetzt wieder mal so einen Anlass hatte zu sagen, okay, jetzt ist es für mich an der Zeit, mich auch mal mit Ingeborg Bachmann zu beschäftigen. Und dann dachte ich, krass, ein Roman geschrieben, das muss ja mega spannend sein, ist wahrscheinlich dann was ganz Besonderes auch und habe da wirklich mich mit großer Vorfreude dran gemacht und mir Marlina bestellt, so heißt der Roman. Und ich weiß nicht warum, aber ich wurde wieder mit totalen Vorurteilen konfrontiert. Ich dachte, Lyrikerin, dann wird der Roman in eine bestimmte Richtung gehen. Ich dachte, Marlina, das ist bestimmt aus Sicht von der Frau geschrieben oder Marlina ist die Hauptperson, die Frau, um die es da geht. Ja, war halt alles totaler Quatsch. Also ich wurde da mit meinen eigenen Spladendenken-Vorurteilen mal wieder konfrontiert, wie das ja doch manchmal so ist. Und dann ist man ganz erstaunt, dass man doch so ein vorgefertigtes Bild schon hatte, weil das hat es in meinem Fall halt auch gar nicht entsprochen, der Roman. Also Marlina wurde 1971 von ihr geschrieben und zählt, wie du sagst, ja auch schon zum Spätwerk und war eigentlich geplant als ein Roman einer Trilogie, zu der es dann nicht mehr gekommen ist. Ich kann die Handlung nicht zusammenfassen.
Aha.
Und ich nehme auch vorweg, das mache ich total ungern, aber ich habe es wirklich nicht bis zum Ende geschafft. Aha. Und ich nehme mir jetzt einfach trotzdem die Freiheit raus, über das zu reden, was ich gelesen habe.
Ja, das ist
und,
ja auch in Ordnung.
Genau, möchte euch einfach einladen zu sagen, okay, das macht es für mich besonders spannend, ich nehme mir das auch mal zur Hand. Oder, okay, könnte sein, ich denke wie Sarah und dann greife ich lieber zu den Gedichten. Genau, also vielleicht so die Eckdaten doch mal, dass man sich einen Begriff machen kann. Also es ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Die Ich-Erzählerin ist eine Frau, der Name nie genannt wird. Eine Schriftstellerin, so viel kann man sagen. Sie arbeitet öfter in einem Büro mit einer Sekretärin zusammen. Und das Buch ist in drei Teile geteilt. Im ersten Teil, den ich komplett gelesen habe, den ich 4-mal neu angefangen habe, der ungefähr die Hälfte des Buches einnimmt, geht es um die Beziehung der Ich-Erzählerin zu Ivan. Also Schauplatz ist Wien, die Ungargasse, wo die Ich-Erzählerin wohnt. Und der Ivan ist ein Ungar und wohnt auch mit ihr in der Ungargasse. Und es hat es mir super schwer gemacht, dem Buch zu folgen oder dran zu bleiben, weil es für mich einfach keinen Handlungsstrang gab und es auch rein formal aus ganz vielen Versatzstücken besteht. Also wir haben hier Briefe, wir haben, was mir gut gefallen hat, Dialoge am Telefon, wo man nur die eine Seite hört und die so aus abgeschnittenen Fetzen bestehen sozusagen. Mhm. Also man kann da nur erahnen und im Kopf vervollständigen, was am Telefon besprochen wird. Die Beziehung der Ich-Erzählerin zu Ivan ist geheim. Ivan hat 2 Kinder. und ist sehr, sehr abhängig von ihm und seiner Liebe und kann eigentlich gar nicht ohne ihn sein. Dann kriegt sie sofort Beklemmung und schreckliche Gefühle. Also man merkt, sie leidet und sie hat auch ja psychisch zu kämpfen mit sich selbst und ihrer Person. Das wird im Buch auch sehr stark thematisiert, dass sie psychisch doch einige Probleme hat. Und sie wohnt zusammen mit einem Mann mit Nachnamen Marlina. Da haben wir jetzt den Marlina. Im zweiten Teil, da geht's erstmal, man denkt, es geht um ihren Vater. Es wird aber dann doch relativ schnell klar, dass das vielleicht auch eher so abstrakter zu sehen ist. Also es wären hier viele Träume und, wie soll ich sagen, Wahnvorstellungen oder sowas von ihr abgehandelt. Da werden unter anderem Gaskammern erwähnt. Da geht es um sexuelle und körperliche Gewalt. Und ich habe dann so nach 3/4 des Buches musste ich dann auch wirklich abbrechen. Wir haben zwar immer wirklich einen Monat, um die nächste Autorin zu recherchieren und was zu lesen. Aber ich habe es diesmal wirklich nicht mal geschafft, dieses eine Buch ganz zu lesen. Also das ist mir bisher nie passiert. Aber es hat mir einfach zu viel Mühe gemacht, weil ich dann auch wieder Seiten vorgeblättert habe, weil ich dachte, ich habe was verpasst, ich habe was nicht verstanden. Diese Sprache, dieses österreichische Deutsch, ne, was eben doch aus so einer älteren Zeit eben stammt, das hat mir oft Probleme gemacht, das zu verstehen. Und dann kam noch diese Thematik dazu, dass das so sehr, sehr schwer, also wie sagt man, starker Tobak war, ne? Also diese psychischen Probleme, diese Abhängigkeit, sie macht sich von Ivan abhängig, er behandelt sie auch nicht immer gut, er bügelt sie ab, er nimmt ihre Sorgen nicht ernst, er ist, wenn sie ihn braucht, nicht da, sie müssen sich verstecken und ihre Beziehung und so. Oh, und das hat das wirklich auch ganz schwer gemacht. Also ich glaube auch dran, dass es die richtige Zeit gibt für das richtige Buch. Vielleicht ist das jetzt gerade nicht meine Zeit gewesen. Vielleicht konnte ich jetzt so mit dem ersten Herbstgrau irgendwie noch schlechter damit umgehen. Oh Gott. Aber auch so dieses Formale, das war mir zu anstrengend. Also ich mag auch anstrengende Bücher. Ich glaube, das Anstrengendste, was ich gelesen habe, war Der Zauberberg. Das war aber für mich auf eine Art anstrengend, die ich irgendwie mochte. Und da bin ich auch dran geblieben. Aber hier waren dann doch zu viele Sachen. Inhaltlich konnte ich eben, wie gesagt, nicht so richtig folgen. Und dann diese verschiedenen formalen Strukturen, die es eben dann nochmal für mich wirklich erschwert haben, da dran zu bleiben. Und wie gesagt, ich habe mehrfach angefangen. Und als es dann wirklich inhaltlich so extrem wurde bei dem zweiten Teil, das war mir dann auch einfach zu hart so. Und ja, ich habe es nicht bis zu Ende gelesen. Und ich habe jetzt auch natürlich hinterher nochmal Besprechungen kurz mal reingeguckt, wie es wohl weitergeht und so. Kann sein, ich nehme es mir irgendwann zu einer anderen Zeit nochmal vor, weil ich es auch wirklich immer schade finde, Bücher angelesen wieder wegzulegen. Aber ich bin gescheitert. Das ist mein Geständnis in der heutigen Folge.
Ich würde sagen, der Zauberberg hatte einen Gipfel, den du erklimmen wolltest und Marlina war halt einfach nur eine steile Wand. Ne?
Oh ja, wow. Da sagst du was.
So hört sich das für mich an. Aber das wirft doch mal ein Thema auf, was oft auch, finde ich, im Bookstagram oder ja Internet, wenn es um Bücher und das Lesen geht, diskutiert wird. Und ich finde es eigentlich gerade sehr spannend, weil ich weiß nicht, ob ein warmer Sommertag am See die richtige Lektüre das dann auch wäre. Also Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das so verstehen, dass man sich komisch fühlt, wenn man sagt, ich lege das Buch jetzt weg. Aber ich habe mir das echt angewöhnt. Also, weil wir haben halt nur begrenzt Zeit. Und wenn man wirklich in ein Buch nicht reinfindet, man muss, ich sehe das so ein bisschen andersrum. Ich sage mir, wir haben so viele Bücher. Wir leben ja gerade auch in einer Umgebung, wo wir diesen Luxus haben, zwischen ganz vielen Büchern zu wählen. Wenn ich wirklich merke, ich komme da nicht rein, das ist ja, ein Buch ist ja wie so ein Freund, wie so ein Gesprächspartner, also wie so ein Partner, der einen begleitet, ne? Und wenn man den kennenlernt und merkt, okay, wir sind nicht auf einer Wellenlänge, finde ich das auch okay, den dann ziehen zu lassen und zu sagen, okay, ich leg dich weg. So. Und deswegen finde ich das kein Scheitern, sondern es ist einfach eine Feststellung. Das ist einfach so. Also es wäre doch auch irgendwie komisch, wenn man mit jedem Buch was anfangen könnte, also was man in der Hand hat, dann würde das ja, könnte man ja, wenn man ganz frech ist, mutmaßen, dass derjenige wirklich ausschließlich sich nur mit einer Art Literatur beschäftigt, was ja auch, ne, jetzt kein Vorwurf sein soll, aber es ist ja auch gut, das einfach mal für sich festzustellen. Ich habe das schon ganz oft festgestellt für mich. Wir hatten das ja damals bei Ruth Herzberg, wo ich ja auch gesagt habe, dass das nicht meine Literatur ist und das habe ich halt gelesen, weil das wenig, das waren ja nur 200 Seiten oder so, weil man da schnell durchgekommen ist. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es länger gewesen wäre, ob ich dann auch dran geblieben wäre, weil ich gemerkt habe, okay, es ist jetzt einfach nicht so meine Literatur und daher Ich finde das absolut nachvollziehbar und ich finde das auch gut, dass das ist jetzt mal eine neue Situation, die wir jetzt im Podcast ansprechen und du hast es und es ist ja auch wichtig, das dann auch zu begründen und du hast jetzt vielleicht auch manchen, die das auch schon mal zur Hand genommen haben und sich ähnlich gefühlt haben, vielleicht jetzt auch einfach nochmal Halt gegeben. Also daher
ja, sehr schön.
Finde ich das eigentlich nur positiv. Und ja, liebe Leute, wir fangen immer noch nicht an, uns zu streiten. Falls da jetzt jemand drauf gewartet
ja,
hat.
Das ist genau, ja immer genau. Ihr Thema. Nee, es ist, wie du sagst, mit der begrenzten Zeit, du hast völlig recht. Erstmal begrenzte Zeit im Leben, aber auch genau. Für die Podcast-Vorbereitung. Ja. Das kam mir jetzt hier so ein bisschen zugute, weil es geht ja auch dann direkt weiter. Und ja, es war für mich auf jeden Fall eben auch mal eine gute Erfahrung, auch wenn es anders war als erwartet, aber ja.
Es ist ja auch mutig, das dann zu machen. Also, weil es ist schon ein blödes Gefühl, da gehe ich auf jeden Fall mit. Man denkt ja erstmal, ne, man geht mit so einer Euphorie rein, die du ja auch schön beschrieben hast, und dann denkt man so, und dann kommt so der Schubs in oder dann wird man so eine steile Wand hochgejagt, an die man eigentlich gar nicht hochklettern will, weil man eigentlich eine entspannte Wanderung auf dem Berg machen wollte.
Ja, genau so.
Und, genau so. Nee, daher alles gut. Finde ich einen schönen Einwurf und ja, und vor allem auch, ja, das ist halt auch ehrlich, ne? Man hätte sich ja auch hinstellen können und sagen können, ja, ich habe das gelesen und hätte ja halt was zusammengesucht oder so, aber das ist, wie gesagt, wäre unprofessionell und daher machen wir das. Also ja, das ist ja nicht unser Credo hier, sondern ja. Wir wollen das ja schon ehrlich widerspiegeln, was wir von den Sachen halten und wie wir da rangegangen sind. Und ja, das passiert halt mal, dass man auch mal was weglegt. Das passiert. Und eigentlich, Sarah, hatten wir uns ja auch für das Jahr vorgenommen, ein bisschen kritischer uns mit den Autorinnen auseinanderzusetzen, was uns, finde ich, nicht so gut gelungen ist.
Ja, ich bringe halt immer auch so eine Grundwertschätzung irgendwie mit, ne? Das sind Frauen, die haben viel geschafft, die haben teilweise auch wirklich für das gekämpft, was sie machen wollten, einfach schreiben zu können. Auch ich war jetzt ganz überrascht, als du gesagt hast, dass auch Ingeborg Bachmann finanziell gekämpft hat, weil sie ja auch zeitlebens schon wichtige Preise und sowas bekommen hat, ne? Aber die waren dann offensichtlich nicht mit dem nötig ausreichend notiert oder so. Ja. Ne? Also da war ich jetzt gerade ganz überrascht, das wusste ich zum Beispiel
genau,
so nicht.
Genau, ich kann aber tatsächlich auch nicht sagen, ob das zeitlebens bei ihr so war so, oder ob das Episoden hatte. Nichtsdestotrotz hatte sie durchaus auch Drogenprobleme, also Alkohol. Gerade nach der Beziehung mit Max Frisch war das sehr brisant bei ihr, was das alles anging. Und naja, man will sich jetzt nicht vorstellen, wie das passiert ist. Also hat man schon gelesen mit dem Brandunfall, dass das, naja, sie ist halt eingeschlafen und Zigarette auf dem Boden, ne? Wir kennen das von anderen Autorinnen, da haben wir das schon mal erlebt. Ich habe dich vorhin gefragt, es war Ruth Berlau, wo das ähnlich passiert ist.
Genau.
Und das ist natürlich schon, da läuft es einem schon eiskalt den Rücken runter. Also ja, natürlich, wir neigen dazu, hier sehr begeistert und euphorisch immer zu reden, aber das ist nicht die Euphorie, dass wir alles von der Autorin teufeln, sondern einfach, ja, dass alle Autorinnen, die wir bis jetzt besprochen haben, einfach ein mega interessantes Leben geführt haben und wir immer daran interessiert sind, wie das denn dazu kam oder wie die noch die Zeit gefunden haben, neben dem, was noch so passiert ist in der Zeit, in der sie meistens lebten, da diese Werke zu schreiben. Das ist eigentlich das. Und ob wir diese Werke, ich glaube, da sind wir uns einig, alle gut finden oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das war jetzt auch nicht immer der Fall. Also nicht alle Werke von den Autorinnen, die wir ja auch nicht alle lesen konnten, fanden wir jetzt über die Maßen spitze, aber es ist einfach total spannend, sich damit zu beschäftigen. Und das ist das, was uns in der Richtung zu kleinen Nerds macht und was uns Spaß macht.
Ja.
Genau. Und deswegen, wie gesagt, vielleicht kommt es noch, vielleicht streiten wir uns mal ein bisschen für euch. Mal gucken.
Kriegen wir hin.
Gespannt, irgendwann schreien wir uns mal an.
Ich denke auch, ne? Der Punkt muss ja irgendwann mal kommen.
Wenn das immer so gefragt wird,
in unseren
Kreisen von den Leuten, mit denen wir so verkehren, die hier streitlustig sind. Mal sehen. Genau. Kommen wir zu den Gedichten. Sie hat bis zu diesem Band das 30. Jahr Gedichte geschrieben und danach auch ganz klar formuliert, dass sie das dann nicht mehr machte. Es folgten dann noch, glaube ich, so 12 lyrische Werke von ihr, die noch so ein Nachgesang dazu waren, aber danach hat sie keine Lyrik mehr verfasst. Ich fand diese wirklich sehr bemerkenswert. Mich haben die komplett abgeholt, die Gedichte. Daher auch die Entscheidung, die heutige Folge mit einem zu beginnen, weil das einfach so eine Aktualität und Brisanz in sich trägt. Und ich sofort Gänsehaut hatte, gerade wenn man jetzt nach Israel guckt und so, da war das einfach, als wenn das hätte heute geschrieben werden können. Also wirklich heute. Ne? Und das hat mich extrem gefesselt und es war so eine Mischung aus, ich fand es total spannend, aber auch, ja, beängstigend irgendwo. Und ihrer Literatur, die ja nun auch zur Nachkriegszeit entstanden ist, ist es irgendwie logischerweise dann auch anzumerken. Und sie wird auch als melancholisch bezeichnet und beinhaltet vor allem auch die Themen der ja sich betrogen gefühlten Generation, also dieser Nachkriegsgeneration, die ja irgendwo auch zum Schweigen verdammt war. Also ich, ne, wenn man, wir sind ja Generation Y, Millennials, gibt es ja diese ganzen Bezeichnungen für diese ganzen Generationen und diese Nachkriegsgeneration oder Kriegsgeneration wird ja auch als Generation Silence bezeichnet, also Ruhe, ruhig sein. Ne? Und dann kamen die Boomer etc. und so weiter. Diese Melancholie und dieser Nachhall, dieses sich betrogen fühlen um die eigene Jugend, das kommt vor allem in ihrem ersten Gedichtband, Die gestundete Zeit, der 1952 erschien, zum Ausdruck. Und ihre lyrischen Werke bieten da drin halt auch so Raum für Assoziation und Interpretation. Also deswegen ist es, glaube ich, auch so aktuell heutzutage noch, weil man da einfach diesen Raum noch hat. Also es ist nicht irgendwie gedrängt, dass man jetzt da sitzt und sich fragt, okay, was ist jetzt damit gemeint oder sich da jetzt sehr reindenken muss, sondern es holt schon irgendwo ab und beschreibt immer für mich so einen Moment. Also es sind für mich immer so wie Momentaufnahmen. Und sie wird tatsächlich unter anderem auch mit Rilke, Goethe, Mörike und Hölderlin verglichen. Wir sind hier wieder, ich muss gerade an deinen Einwurf zur Gruppe 47 denken, ne? Alles Männer. Hier habe ich auch ein schönes Zitat, weil jetzt würde ich gerne was dazu sagen, wie sie sich gefühlt hat, wenn ihre Literatur besprochen worden ist. Dazu steht in der Literatur, die ich hier vor mir habe, Folgendes. Also wir sind hier wieder bei dem Band 100 Autorinnen im Porträts. Ihre Gedichte waren formvollendet und offen für eine Vielfalt von Assoziationen. Sie war zu Hause in der lyrischen Tradition. Man konnte sich an Rilke, Mörike, Hölderlin, Goethe, selbst an Dichtungen der Antike erinnert fühlen. Jetzt kommt's. Kritiker priesen die Zartheit ihrer Verse, die reine Poesie. Damals begann eine Entwicklung, die Ingeborg Bachmann nicht ganz 10 Jahre später zur Auffassung brachte. Ihre Lyrik habe ihr einen fatalen Applaus eingetragen, sei verharmlost und zu Tode gelobt worden. Und es sei Zeit für einen Umzug im Kopf von der Lyrik zur Prosa.
Okay, interessant.
Ihre Gedichte beschäftigen sich mit Themen wie Hoffnung, Resignation und auch Trauer über die Sinnlosigkeit der Welt und sind meistens reimlos gehalten. Aber sie hat trotzdem eine sehr starke Rhythmik drin. Gefällt mir außerordentlich gut. Es finden sich auch neben den Metaphern für die Bedrohung aller menschlichen Beziehungen auch euphorische Aufschwünge und spielerische Leichtigkeit sowie, hier kommt es wieder, eine märchenhafte Überhöhung der Liebe. Also für mich ist es aber tatsächlich auch ein Unterschied, ob man sagt, okay, jemand hat märchenhaft was geschrieben und ob man den dann zur Märchenprinzessin stilisiert, ist halt so, ne?
Ja, total.
Weiß ich nicht, ob man das dann machen sollte. Und ich kann euch nur empfehlen, es gibt genug Material auf YouTube oder auch auf anderen Internetseiten, wo ihr euch Ingeborg Bachmann anhören könnt, wie sie ihre Gedichte vorliest. Und das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich finde das sehr spannend und auch ergreifend. Also sie hat so eine ganz eigene Tonalität. Und Martin Weiser, der auch zur Gruppe 47 gehörte und auch da Preisträger war, sagt auch, dass die Gedichte gänzlich an Bachmanns Stimme gebunden seien, weil ihre Stimme solche Höhen und Tiefen hat, die nie irgendwie zusammenfinden, sondern dass sie entweder ganz hoch oder ganz tief vorliest. Und also sie hat auch so eine Eindringlichkeit, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, in ihrer Stimme. Und das macht das sehr angenehm. Also angenehm kann man gar nicht sagen, sondern das holt einfach ab. Also mich hat es abgeholt und diese Dringlichkeit und diese Melancholie, die aber nicht pathetisch daherkommt oder irgendwie anbiedernd, sondern die wirklich ja auffordert. Genau, man fühlt sich, also das ist vielleicht das richtige Wort, man fühlt sich irgendwie aufgefordert.
So. Ja, cool. Also das sollte man, finde ich, auch auf jeden Fall wahrnehmen, wenn es schon die Möglichkeit gibt, gerade Lyrik von der Autorin selbst gelesen anzuhören oder vielleicht in einem Video anzugucken. Das ist auf jeden Fall, hat eine ganz, ganz starke Wirkung, ne?
Ja, das ist so ein bisschen das Positive, dass wir diesmal eine Autorin haben, die noch nicht ganz so lange tot ist, ja, dass wir da noch ein paar Tonaufnahmen haben. Genau, das findet ihr natürlich alles wieder in den Shownotes. Und ja, genauso wie ich die Folge eingeläutet habe, möchte ich sie daher, weil ihre Gedichte für mich einfach am prägnantesten hervorstachen, auch beenden und würde gerne das Gedicht, das genauso heißt wie ihr erster Gedichtband von 1952, Die gestundete Zeit, vorlesen. Es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Bald musst du den Schuh schnüren und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe. Denn die Eingeweide der Fische sind kalt geworden im Wind. Ärmlich brennt das Licht der Lupinen. Dein Blick spurt im Nebel. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand. Er steigt um ihr wehendes Haar. Er fällt ihr ins Wort. Er befiehlt ihr zu schweigen. Er findet sie sterblich und willigt dem Abschied nach jeder Umarmung. Sieh dich nicht um. Schnür deinen Schuh. Jag die Hunde zurück. Wirf die Fische ins Meer. Lösch die Lupinen. Es kommen härtere Tage.
Sehr schön. Ja. Lösch die Lupinen, das ist ein ganz berühmter Vers, ne?
Ja.
Ja, wie schön. Du hast aber auch wirklich eine sehr schöne Lyrik-Vorlesestimme, Marion.
Ach, danke. Ich muss immer aufpassen mit meinem S und meinem Sch.
Schön. Ja. Kann man wirklich gut zuhören. Sehr schön.
Danke. So, und ja, in diesem Sinne freue ich mich, dass ihr heute unserem Einblick in dem Leben der Ingeborg Bachmann gefolgt seid. Wir hoffen, wir konnten euch ein wenig Lust auf ihre Lyrik, vielleicht auch auf ihren einzigen Roman machen. Gebt uns da gerne ein Feedback, auch wenn ihr ihn gelesen habt, wenn ihr ihn weggelegt habt, wenn ihr ihn komplett gelesen habt. Da sind wir immer sehr neugierig drauf. Vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten, für das Liken, für das Hören unseres Podcasts auf den unterschiedlichsten Kanälen. Da freuen wir uns sehr darüber. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, mit wem du uns das nächste Mal eine literarische Freude bereiten wirst, Sarah.
Ja, ich habe vorhin mal so ein bisschen geplättert. Du hast das ja gut durchgezogen und immer ein Zitat direkt genommen zum neugierig machen. Ich habe, glaube ich, die letzten Male immer so ein paar Tipps schon gegeben, wohin es geht und so weiter. Und habe deshalb jetzt auch mal ein kleines Zitat aus einem Gedicht rausgezogen. Genau, bevor ich das jetzt noch vorlese, wollte ich auch sagen, also wer sich mal an Marlina probieren möchte, meldet euch gerne bei mir. Ich verleihe das auch gerne. Und auch sonst freuen wir uns, wie Marianne schon sagt, immer über euer Feedback, Likes, Kommentare auf Instagram, Facebook. Das ist total schön zu hören, dass ihr dabei bleibt, uns folgt und unsere Folgen offensichtlich auch immer noch spannend findet, was super ist auf jeden Fall. Und das Zitat der kommenden Autorin im Porträt lautet wie folgt. Amerika, ich schmore im Rassismus, der mich zu dem macht, was ich bin.
Oh, das war's.
Das war's. Und das geht in eine ganz andere Richtung. Ich bin gespannt. Wir wandern nicht so viel in der Zeit, dafür ein bisschen mehr im Ort. Mhm. Aber das Zitat spricht für sich und wir gucken mal.
Ich habe eine Ahnung, aber ich bin gespannt, ob es die ist.
Ah, sehr schön.
Ja. Super. Ich bin wieder voller Frohe heute und freue mich auf unsere Novemberfolge. Und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich wieder eine wunderbare Zeit. Kommt gut durch diesen jetzt schon ein bisschen kälter werdenden Herbst und bis dann. Alles Gute von eurer Marianne.
Bis bald, eure Sarah.
Tschüss.
Tschüss.